Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie.
Jetzt haben wir es doch falsch rum gemacht.
Warum?
Ja, weil...
Nee.
Nee? Okay.
Egal, wir machen
einfach.
Es ist jetzt beschlossene Sache, wir lassen es jetzt so rum. Ich weiß nicht.
Nee, doch, das stimmt schon.
War richtig so rum?
Ja, glaub schon.
Ja, doch. Ich sage Bibliomanie, dann ende ich und sage Quiztime.
Ja, doch.
Ist eigentlich auch scheißegal, ne?
Also... Ja. Blöd egal.
Also total blöd egal. Quiz! F wie... Ferienorte. Ich war gerade irritiert, da ist so ein kleiner Banner mit Sommer.
Ach so.
Da dachte ich, Sommer, F Sommer, was für ein F Sommer. Egal. Ferienorte. Wo macht das Lesen besonders viel Spaß? Ich habe erst beim Spaß gemerkt, dass das eine Frage ist und keine Aussage.
Okay.
Natürlich in den Ferien am Strand, am See, in den Bergen. Und weil Ferien und Lesen so gut zusammenpassen, ist es kein Wunder, dass viele Bücher von Ferien handeln. Irgendwie ist mein Mund richtig trocken, aber auch irgendwie nicht. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Welche der folgenden Titel kennst du? 1.
Muss ich jetzt einfach nur sagen, ja, das kenne ich.
Ja, ich glaube, du musst auch den Titel raten.
Ach so.
Hier stehen keine Titel.
Ich dachte gerade schon, das wäre ein bisschen...
Ich denke, es ist so beschrieben. Ich habe mir die Karte auch noch nicht durchgelesen,
okay,
wie man vielleicht merkt. 1. Sommerferien auf einer Insel im schwedischen Schärengarten. Schärengarten? Schärengarten. Mit Kind und Kegel. Mit Kind und Kegel. Mit Abenteuer und wunderbaren Erlebnissen. Wo lässt Astrid Lindgren diese Ferienidylle stattfinden? Ich bin ehrlich, ich hätte es jetzt nicht sagen können.
Bullabü.
Oh, fast. Nein. Ferien auf Saltkrokan.
Mhm.
Okay. Wahrscheinlich komplett falsch wieder ausgesprochen. Ich könnte es auch auf Schwedisch steht es ja auch, falls. Ne?
Klar, also für unsere schwedischen Zuhörer.
Ja, ich, nein. Nein. 2. Ein Sommerurlaub in Schweden. Kurt, genannt Peter.
Kurt genannt Peter, warum?
Ja. Und Lydia verbringen 3 Wochen in der Sommerfrische, erhalten Besuch von Freunden, kümmern sich um ein kleines Mädchen. Ich kann nicht sprechen, es tut mir leid, es ist die Hitze. Um ein kleines Mädchen, das in einem Kinderheim leidet. Die lebt da nicht, die leidet. Die
steht das da wirklich?
Da steht leidet.
Ui.
Wie heißt das Buch von Kurt Tucholsky?
Ach du Heilige.
Ich finde es auch komisch beschrieben.
Makrele.
Möchtest du eine Auflösung?
Ja.
Schloss?
Ja.
Ja. Nah dran.
Boah, ich weiß
Gripsholm.
Es Gripsholm.
Eine Sommergeschichte.
Schloss Gripsholm, weiß ich doch.
Weißt du doch, hast du doch super gelöst. 3. Sie sind Manager und ihre Arbeit stresst sie. Aber dann kommen die Ferien. Martin Suter beschreibt ironisch, wie die Helden der Arbeit versuchen, ihre Familie und das Hotelpersonal. Es tut mir total leid, ich kann heute noch schlechter vorlesen als sonst. Also, ihre Familie und das Hotelpersonal zu managen. Oder einen Weg zu finden, erst gar nicht in den Urlaub zu fahren.
Almen und die Hotelmanager.
Abschalten. Die Business Class macht Ferien.
Entschuldigung, aber als Buchhändlerin finde ich die Fragen schon,
ja, ich finde es auch. Ja.
Schwierig.
Emma ist 10 Jahre alt und
freudscher Versprecher.
Ja. Freut sich auf die Ferien auf dem Land. Doch der Urlaub hat es in sich. Nachbar Klipperbusch ist gestorben. Sein Neffe versucht alles, um an das Erbe zu gelangen. Aber er hat keine Ahnung, wie Emma und ein altes Pferd ihm das alles vermasseln werden. Welchen Roman von Cornelia Funke meinen wir?
Keine Ahnung.
Hände weg von Mississippi.
Kenn ich nicht.
Ich glaube, ich kenne, wenn das verfilmt wurde, glaube okay. ich kenne den Film, aber...
Okay, das war... Ja,
das war eine super dupe Karte.
Super Karte für mich.
Aber super, dass es in der Karte um Ferien und Sommerurlaube und...
Oh, wie, was ein Zufall.
Was ein Zufall. Natürlich. Ich komme frisch... Naja, frisch ist auch nicht mehr, ne? Das ist 2 Wochen her.
Frisch ist auch nicht mehr.
Ja, frisch ist ja, auch gut, nicht mehr. 2 Wochen her. Aus meinem Sommerurlaub. 2 Wochen war ich... Ja, es waren 9 Tage quasi. Ja.
Ja.
War ich unterwegs. Sonne, Sommer, Strand und Atlantikküste.
Ja.
Und ganz viel Portwein und andere... portugiesische Spezialitäten. Ich war nämlich in Porto.
Entschuldigung.
Und ich war in Lissabon.
Andere portugiesische Spezialitäten.
Nein, so meinte ich das nicht. Diese kleinen Pasteide.
Ah, diese kleinen.
Diese Küchlein.
Küchlein, oh, die sind
ich
geil.
Ich kann das nicht aussprechen. Ich stand jedes Mal in diesen kleinen Shops, die mhm. das, und ich so, ein Espresso? Die sagen ja Espresso. Weißt du, wie oft mich das getriggert hat? Mhm. Du stehst da und die ganzen Portugiesen immer, Espresso. Und ich so, nee, ich hätte gerne ein Espresso.
Espresso.
Ja. Auf jeden Fall. Und halt diese Pastei. Ja, und halt das. Und geil. Ich konnte das nie richtig aussprechen. Ich kann es immer noch nicht. Obwohl ich es fast täglich gegessen habe.
Das sind halt diese Pudding, also diese Pudding-mäßig
ja, ja, so
sind,
Pudding
ne?
Pudding-mäßig.
Die finde ich gut.
In so Blätterteig-mäßig. Mhm. Richtig lecker. Ja, das war richtig. Und Portwein auch sehr lecker. Weißwein habe ich auch getrunken. Ich habe eine Weintour gemacht in Porto,
ja.
Im Douro Valley. Ja, aber das ist jetzt nebensächlich, das ist ja nur ein Schwenker aus meinem Privatleben. Aber warum ich dann auf das, was ich heute hier vorstellen werde, gekommen bin. Ich dachte mir so, ja, was liest du denn im Urlaub? Habe natürlich wieder 7 Bücher gekauft, obwohl ich nur 9 Tage weg bin. Und am Ende habe ich 3 mitgenommen und 1 gelesen, die anderen angelesen. Ja, das eine war... das Sachbuch, von dem ich erzählt mhm, habe.
Ja.
Von der, ich habe den Namen gerade vergessen.
Ich kann dir das nicht sagen, weil ich kannte das ja, bevor du mir das geschickt hast, kannte ich das ja nicht.
Ja, ich habe den Namen gerade vergessen. Ich folge hier sogar auf Instagram.
Hast du mir das nicht sogar geschickt?
Ich habe dir das geschickt.
Was war denn das zweite Buch, während wir hier einmal kurz gucken?
Von Emma Klein.
Ah ja, stimmt.
Girls, wie heißt nicht der neue...
Daddy?
Nicht Daddy. Nee, das, was vor Daddy,
Daddy.
Kam. The Girls heißt es. das hatte ich mitgenommen. Das, da habe ich auch nur, aber ich habe von der Marie-Louise Ritter, heißt sie, das Buch Vom Glück allein zu sein mitgenommen, weil, kann ich auch hier Shoutout an Pipa, ich habe es als Leseexemplar geschenkt bekommen. Mhm. Vielen Dank dafür. Ist das jetzt schon Werbung? Kriegen wir jetzt Geld dafür? Hallo?
Das wäre ja nur
ich
Werbung,
ja
wenn die
bekommen,
bezahlt
ne?
wäre. Und du hast sie ja nicht, du hast das ja nicht
also
bekommen,
ich
um das hier jetzt
vorzustellen. Nee, ich habe
nee,
ja
hab's
bekommen, weil ich in Porto war und sie in dem Buch im 2. Kapitel auch in Porto
mm-hmm.
war. Das war nämlich auch ihre erste Reise alleine,
mm-hmm.
die sie auch bewusst alleine gemacht hat. Das habe ich gelesen. Das dachte ich, stelle ich heute eigentlich vor. Aber... ich habe mich noch schnell umentschieden.
Plot-Twist.
Plot-Twist,
du.
Weil ich war, nachdem ich in Porto war, auch in Lissabon. Und ich habe in Lissabon gelesen, Die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque. Und irgendwie war ich heute eher so in der Stimmung, das vorzustellen.
Ja, finde ich auch cool.
Und das andere können wir mal vielleicht in so einer Sachbuchfolge, meine Notizen hier.
Ich wollte spicken.
Ich habe nicht viel zu Erich Maria Remarque vorbereitet, eigentlich
ja
gar
die,
nichts, weil das hast du
Folge,
schon erzählt,
ja.
Das muss ich nicht nochmal wiederholen.
Könnt ihr euch die Folge reinziehen über Im Westen nichts Neues?
Ja.
Auch eine sehr gute Folge, da sprechen wir nämlich auch über die Oscars
und
von
über
diesem
den
Jahr
Film.
Und über den Film. Und ja, hört euch mal das an, ne, falls ihr das noch nicht angehört habt.
Könnt ihr zuerst hören und dann das, also das war nämlich sein vorletzter Roman hier. Die Nacht von Lissabon, erschienen 1962
mhm.
und ihr könnt euch jetzt vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Lissabon wart, aber ich hole euch jetzt in Lissabon erstmal kurz ab, nee, nach Lissabon. Also ich saß da am Tejo, an dem Fluss,
mhm.
Sonnenuntergang,
ah.
wunderschön, im Hintergrund irgendein Straßenmusiker, mhm. witzigerweise, ich war ja im Juni, einer der beiden Monate, die ich immer verwechsel, bei Harry Styles in Düsseldorf, bei dem Konzert. Und genau als ich mich mit meinem Buch von
Richard dahingesetzt
habe, ja, hat der Straßenmusiker Harry Styles gesungen. Da dachte ich, das ist jetzt ein Zeichen. Ich gehöre hin. Ich gehöre nach Lissabon. Ich bleibe einfach hier. Ich habe mich auch ziemlich in Porto verliebt, muss ich sagen. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Wir sind nämlich kein Reisepodcast. Aber wir könnten ein Reisepodcast werden.
Ja.
Dafür müssten wir ganz viel reisen.
Ja.
Das wäre doch toll.
Das.
Die reisende Buchhändler. Ich habe übrigens, sorry, noch ein Schmenkerl hier.
Schmenkerl.
Es gibt in Porto, ich habe vergessen wo, eine Buchhandlung,
ja,
die J.K. Rowling inspiriert hat.
Ah, okay. Ach, stimmt. Das hatte ich glaube,
habe ich dir das geschickt
oder
habe ich das erzählt? Weil ich wollte dahin. Man muss aber Karten kaufen. Ich dachte, ja, okay, da kriege ich ja auch eine Karte an dem Tag selber, wenn ich dahin möchte.
Genau.
Wo ist es denn? Hat nicht ganz geklappt, weil es war einfach ausverkauft. Ja, also gut. Der Eintritt in eine Buchhandlung.
Ist schon eigentlich ganz cool, ne?
Ausverkauft.
Das ist cool. Ich finde immer, wenn man für eine Buchhandlung irgendwie anstehen muss oder Eintritt bezahlen muss, das ist irgendwie schon cool.
Ja, weiß ich nicht.
Also von wegen, einfach vom Prinzip, dass die so besucht ist, dass
das
geht.
Ja, für die Buchhandlung selber, ja, aber ich weiß halt nicht, ob die Leute, die da anstehen, da hingehen. Livraria Lello heißt die. Richtig gut ausgesprochen wahrscheinlich. Ob die da jetzt hingehen, weil die buchhandlungsliebende Menschen sind, so wie wir, oder beides ob die da hingehen, weil das halt J.K. Rowling,
ich glaube beides wahrscheinlich,
Harry Potter mäßig inspiriert ist.
Ich meine, viele, die so Harry Potter Dingen sind ja dann auch, also gibt es glaube ich auch viele, die so
bibliophil sind, meinst du? Ja, auf jeden Fall, da wollte ich hin, hat nicht geklappt, bin ich sehr schade. Finde ich sehr schade. Es wäre übrigens Porto gewesen. Nicht also die ist in Porto. Lissabon gibt es die älteste Buchhandlung. Da habe ich auch nicht, also.
Bist auch nicht reingekommen.
Ich war da nie zu. Ich weiß nicht, ob die generell zu waren. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen, zufällig, witzigerweise. Aber jetzt hier.
Jetzt zu Remarco, Entschuldigung.
Genug von meinem wundervollen Urlaub in Portugal. Kann ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall Porto. Lissabon fand ich auch sehr schön, aber Porto fand ich irgendwie, hat mich mehr abgeholt. Und die Atlantikküste generell auch, das war so schön. Das war so schön. Ich will zurück. Die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque, 1962 erschienen, erzählt von einem deutschen Immigrantenschicksal während des Nationalsozialismus. Und also quasi so vor und während des Zweiten Weltkrieges und so ein bisschen. Und die Handlungsorte sind Frankreich, ich glaube Spanien so ein bisschen und Portugal natürlich. Weil es fängt an, und der Erzähler ist ein deutscher Immigrant in Lissabon, der sitzt da am Hafen von Lissabon 1942, guckt dieses Schiff an, was in die USA aufbricht und möchte eigentlich mit seiner Frau auch dieses Schiff besteigen, aber die haben keine Visa für die USA. Und da trifft er dann auf einen anderen Immigranten, Josef Schwarz. Und der bietet dem Erzähler zwei Pässe und die zwei Visa für die USA an und Fahrkarten für dieses Schiff. Das Einzige, was er dafür möchte, ist, dass der Erzähler ihm die Nacht schenkt. Das klang jetzt falsch, aber ihm in der Nacht einfach seine Zeit und sein Gehör und so schenkt. Und damit er ihm halt quasi von seiner Lebensgeschichte erzählen kann ein bisschen. Und dann ziehen die halt in der Nacht durch die Bars, Bordelle und Cafés in Lissabon.
Wie sie Bordelle.
Toll, ne? Das habe ich extra.
Extra betont.
Extra.
Bordelle.
Habe ich extra nochmal reingebracht. In Lissabon, genau. Und wir kriegen das dann quasi erzählt sozusagen. Also wir sind ja der Erzähler in dem Moment und Also nicht wir sind der Erzähler, aber wir hören zu.
Ja.
Wir hören jetzt zu. Wir hören jetzt dem Josef zu. Und Josef Schwarz ist eigentlich nicht sein richtiger Name. Wir erfahren aber seinen richtigen Namen nicht. Der hat den Namen, weil er den Pass von einem verstorbenen österreichischen Immigranten in Paris bekommen hat. Da hat er auch irgendwie so wertvolle Zeichnungen bekommen und deswegen hat er so ein bisschen Geld und so. Und genau, das ist so, dass wir jetzt als Vorhinein zur Lebensgeschichte von Schwarz.
Jetzt fängt es wieder an. So, mit Zeitstrahl, seiner, mit den Armen zu malen.
Mit seiner neuen Identität, der Josef, der vorher nicht Josef war, der jetzt Josef ist, reist er zurück nach Deutschland, um seine Frau Helen aufzusuchen. Die hat er das letzte Mal 5 Jahre zuvor gesehen.
Ja.
Da ist er nämlich abgehauen aus Deutschland, weil sein Schwager, der Georg Jürgens, der arbeitet für die Gestapo, also ist ein Gestapo-Beamter und der wollte Josef festnehmen lassen, weil dieser den Nationalsozialismus ablehnt. Und dann wollte der den halt in ein Konzentrationslager bringen und deswegen ist Josef halt abgehauen.
Ja.
Und jetzt möchte er allen Gefahren zum Trotz zurück zu seiner Helen und die holen, weil seine Liebe ja so stark ist und kurz denkt man so, okay, 5 Jahre, weiß nicht, vielleicht hat die ja mal ein Neues kennengelernt, geheiratet. Aber nein, Helens so Liebe.
Du. Jeder wird sich denken, oh ja, sie wartet auf ihn. Und Angelina ist so, die hat bestimmt wen anders. Ja. Die hat sich bestimmt eine portugiesische Köstlichkeit gegönnt.
Ja, in Deutschland. Nein, also Helens Liebe ist auch immer noch on fire.
Ja.
Und gemeinsam, also die treffen sich, holt sie, gemeinsam verlassen sie dann Deutschland und fliehen dann in die Schweiz, von der Schweiz nach Frankreich. Und während sie in Frankreich sind, beginnt der Krieg.
Ja.
Und dadurch, dass ja Deutschland der Feind ist, war das so, in Frankreich wurden dann alle mit feindlicher Staatsbürgerschaft, in Anführungsstrichen,
ich
weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll,
inhaftiert.
In Internierungslager gebracht.
Ja.
Beide in unterschiedliche. Mhm. Das ist natürlich auch so eine ganz dramatische.
Ja, dann sind sie endlich zusammen.
Und dann sind die wieder getrennt, genau. Und dann kommt es zu Frankreichs Niederlage. Und 1940 flieht Josef dann aus diesem Lager und befreit dann seine Frau. Noch dazu mit so einem, ich wollte mir das Wort aufschreiben, weil ich mir das nicht merken konnte. Natürlich habe ich es nicht gemacht. Wartet. Moment, wo steht das denn? In der Verdierung. Die kommen raus durch einen Kommunalpräfekt.
Aha.
Jetzt muss ich hier wieder raus. Und gucken, okay, Gott sei Dank, ich dachte kurz, wir haben nicht weiter aufgenommen, weil ich diese, genau, also auf jeden Fall befreit er dann seine Frau. Und dann fliehen sie gemeinsam nach Marseille und haben da dann, bekommen dann da durch einen Befreundeten oder einem Herrn, mit dem sie sich anfreunden, die Option auf ein US-Visum.
Okay, ja.
Dann
okay.
wird Josef aber von der Gestapo gefangen.
Oh.
Vor diesem US-Konsulat tatsächlich sogar. Und wird dann festgenommen und gefoltert.
Okay.
Und zwar von dem Bruder von Helen auch. Also dem Georg. Ja. Der hat nämlich alle, ich wollte gerade sagen, Kosten und Mühen nicht geschaut. Also der hat halt die ganze Zeit im Hintergrund die beiden gesucht. Ja. So. Genau. Und dann in der Nacht, in der Josef dann von Georg gefoltert wird, sagt Josef so, ja komm, du hast mich gebrochen, ich führe dich zu deiner Schwester.
Ja.
Natürlich nur ein Hinterhalt.
Ja.
Dann sitzen sie da in diesem, wollen irgendwo hinfahren, die beiden, dann, also wo er sagt, wo Helen wäre. Und dann tötet Josef Georg.
Ja.
Nimmt das Auto und flieht.
Okay.
Nutzt dann Georgs Pass, ist damit sozusagen nochmal höher, weil er als
Gestapo
Beamter wirkt, kriegt dadurch die spanische und portugiesische Visa.
Aha.
Und flieht dann mit seiner Frau Richtung Lissabon. Auf dieser Fahrt erfährt Josef aber etwas ganz Trauriges. Helen leidet nämlich an Krebs.
Oh Gott.
Unheilbar. Und er erfährt halt auch, dass sie, er erfährt auch, dass sie stirbt.
Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Ich finde immer diese Geschichten, wenn das schon so im Krieg spielt und so, dann denkt man immer, das reicht schon
an. Das reicht schon, aber dann kommt noch Härte mehr Schicksal.
Und Schicksalsschläge. Ja. Okay.
Ja.
Okay.
Und dann, beide schaffen es aber gemeinsam bis Lissabon.
Ja.
Und jetzt weiß man halt auch, warum er dem Erzähler zwei Pässe und die Karten und so anbieten kann, weil die halt ja dann stirbt. Ja. Und irgendwie versucht er halt dadurch, dass er dann anderen von dieser Geschichte erzählt, die Erinnerung an Helen in der Welt zu halten, sozusagen.
Oh.
Und ja.
Ah, das klingt schon nach so einem Buch, was so sehr rund dann ist. Also dadurch, dass dann am Ende, also dieses, genau, das ist ja so oft so mit diesem, wenn.
Das sollte ein Kreis sein.
Wenn so anfängt mit diesem, eigentlich der eine, der dann, wo man denkt, das wäre der Protagonist und dann trifft er auf diesen anderen, der das erzählt. Es gibt es ja oft als Erzählstruktur und dann, wo sich das am Ende wieder schließt.
Ja, und dann, es ist halt, zeigt auch nochmal irgendwie so dieses. Also der Josef hat ja nichts gemacht, der war halt einfach nur gegen den Nationalsozialismus und musste dann fliehen und kam dann nochmal, nur weil er deutscher Staatsbürger war, da in Haft in Frankreich, aber er persönlich hat ja nichts gemacht, so gesehen. Er war ja nur er.
Ja.
Und
das ist wirklich, finde ich, interessant, weil das ich kenne bisher kein Buch, was dann auch nochmal einen anderen Schicksalsschlag so richtig verarbeitet, glaube ich. Also, das ging jetzt so als, ich meine halt sowas. Ich finde, oft hast du dann wirklich nur diese aber sowas mit, dass dann jemand an einer Krankheit noch.
Ja, das war auch so. Ich war so, aber man, okay, das ist ja dann, irgendwie muss man ja in diese Richtung kommen, dass er die Pässe, die Visa und so abgibt und warum der überhaupt diese Geschichte erzählt.
Ja, ja, klar, stimmt.
Oder erzählen möchte.
Ja.
Und ja.
Klingt interessant.
Ja, war auch jetzt nicht die beste Strandlektüre, würde ich mal sagen.
Leichte Kost ist es nicht.
Leichte Kost war es nicht. Also ich fand es aber, ich mag ja auch den Schreibstil von Roman. Mhm. Und fand das auch so. Jetzt nicht, dass ich da gelegen habe und gedacht habe, oh, jetzt ist mein Urlaub ruiniert, weil das so bedrückend ist, sondern es war halt trotzdem irgendwie so, man hat halt immer auch dieses, weiß ich nicht, diese Leichtigkeit trotz des Schicksals irgendwie gehabt.
Ja gut, weil der auch einfach, also der konnte ja einfach gut schreiben und dann kannst du es ja trotzdem gut lesen, das ist es vielleicht dann auch.
Mhm.
Ja. Ja, cool. Zweiter Remark.
Ja. Kurz gefasst.
Ja.
Ich habe auch geguckt, es gab tatsächlich einen Film, der 1970, 71 für das ZDF von verfilmt wurde.
Mhm.
Habe ich mir aber jetzt noch nicht geguckt, ob ich mir den.
Ob es den irgendwo gibt.
Ob es den irgendwo gibt zum Anschauen. Aber. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ich habe natürlich eigentlich gehofft, ich wusste noch nicht, als ich das gekauft habe, worum es geht. Ich wusste, dass es jetzt nicht die ganze Zeit in Lissabon spielen wird und so. Aber ich hatte schon ein bisschen mehr Lissabon-Content gewünscht.
Remark, zu wenig Lissabon-Content.
Weniger Trauer, mehr.
Mehr Content.
Mehr Content. Nee. Ja.
Ja, gut.
Ja. Das war. Ich wollte gerade sagen, im Westen nichts Neues. Mhm. Die Nacht von Lissabon.
Das war in Lissabon nichts Neues.
Aber ja, kann ich auf jeden Fall auch so als Klassiker empfehlen.
Cool. Alles klar.
Oh, ja. Ich habe sogar ein Zitat.
Oh, sehr gut.
Habe ich dran gedacht.
Ich habe eben zwischendurch jetzt erzählt, dachte ich mir so.
Ja, ich habe das Buch zu Hause liegen lassen.
Mhm.
Aber ich habe
einen
Screenshot von einem Zitat.
sehr gut. Okay, bist du bereit? Ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt einen guten, eine gute Zeit. Tschüss.
Wir leben im Zeitalter der Paradoxe. Zur Erhaltung des Friedens führen wir Krieg.